Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum Solidvest Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von Solidvest, aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE Capital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen, ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im Solidvest Team. Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne eines der heißesten Themen dieses Jahres. Das galt zumindest für einige Monate auch für die Aktien aus diesem Bereich. Doch neben den großen Namen, die mittlerweile wirklich jeder kennt, gibt es gerade bei der Chipproduktion spannende Geschäftsmodelle und Nischen in der zweiten Reihe. Über die wollen wir heute mehr erfahren von unserem Gast, dem DJE Tech-Analysten Mike Löckner. Servus Mike, schön, dass du da bist.
Hallo Konstantin, freut mich wieder hier zu sein.
Mike, dann lass uns doch direkt starten. Du hast ja gerade erst eine sehr spannende, umfassende Analyse auch veröffentlicht zu dem ganzen Thema. Und in dieser Analyse schreibst du, durchlaufen wir ein ähnliches Muster, wie es schon oft passiert ist, befinden wir uns erst am Anfang der KI-Ära. Damit wir mal so eine Vorstellung bekommen und die Zuhörerinnen und Zuhörer Vorstellung bekommen, was für eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung KI heute hat und welche der Bereich in Zukunft bekommen könnte. Kannst du uns da mal so eine kurze Einordnung geben?
Ja, also KI, klar, haben wir alle jetzt oft von gehört in den Medien. Es war auch schon, bevor es so bekannt wurde dieses Jahr, seit vielen Jahren so im Hintergrund am Entwickeln in verschiedenen Unternehmen, sodass KI heutzutage schon durchaus weltweit einen ordentlichen Einsatz hat und auch Vorteile bringt in Bereichen wie der Produktion, wo Prozesse automatisiert werden können. Roboter sind da im Einsatz für intelligente Lagersysteme. Selbstfahrende Autos ein Riesenthema. Sind wir auch wahrscheinlich eher noch am Anfang. Da wird noch viel mehr kommen in den nächsten Jahren. Logistik, Lieferketten werden optimiert, auch bei uns in der Finanzbranche, im Risikomanagement, Portfolio-Management, Kreditscoring etc., überall KI-Systeme im Einsatz, die noch besser werden in Zukunft, sicherlich. Im Gesundheitswesen, Krankheitsbilder werden analysiert, personalisierte Diagnosen, medizinische Forschung, Medikamente, da wird KI eingesetzt, um die richtigen Medikamente schneller finden zu können. Im Einzelhandel, jeder, wenn man kauft heutzutage, gerade im Online-Business, personalisierte Empfehlungen bekommen wir da, etc., etc. Chatbots sind auch im Einsatz. Das ist der heutige Stand. In der Zukunft wird das natürlich alles noch viel besser werden. Die gesamte Arbeitswelt wird sehr stark entlastet werden. Viel mehr wird automatisiert werden. Die Roboter werden intelligenter werden. In der Medizin wird es große Fortschritte geben. Die gesamte Gesellschaft sollte davon eigentlich profitieren, wenn man das richtig steuert. Aber auch heutzutage schon, ich habe schon gesagt, hat es schon einen großen Wirkungsgrad. Eines der renommiertesten Beratungs- und Analysehäuser aus der IT-Branche oder Technologiebranche ein bisschen weiter gefasst, kommt auf Zahlen, dass allein jetzt in 2023 schon weltweit über 475 Milliarden US-Dollar im KI-Bereich umgesetzt werden. Dienstleistung, Software etc. Und all die Dinge, die ich eben erwähnt habe, fallen darunter. Und das gleiche Unternehmen hat eine Prognose aufgestellt, wo man übrigens auch andere ähnliche Zahlen von anderen lesen kann, dass wenn man bis 2030 schaut, was natürlich schon recht weit ist, aber gut, Ende dieses Jahrzehnts, wir sind 2023 ja schon, man von einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 25% ausgeht. Mag sein, dass man ein Jahr mal 40% hat, im anderen 15%, dann mal wieder 20%, aber durchschnittlich 25%. Wenn man das ein bisschen weiter hochrechnet, einfach mal komplette 10 Jahre bis 2033, entspricht das einer Faktor 10, also Verzehnfachung des gesamten Impacts weltweit. Und das wiederum passt auch zu diesen ähnlichen, man sagt schon fast tektonischen Verschiebungen oder Entwicklungen in der Vergangenheit. Da gab es früher diesen Mainframe-Computer, dann PCs, dann gab es das Internet, iPhone. Jedes Mal war so der Faktor 10, der innerhalb der 10 Jahre erreicht wurde, sehr realistisch und wurde auch meistens übererreicht. Ja, von den Devices, von den Geräten, die eingesetzt worden sind, von den Menschen, die davon partizipieren konnten, etc. Oder auch Cloud Computing, wo wir vor mehr als ein halbes Jahr drüber gesprochen haben, so als Layer sehe ich das, als Unterschicht für KI, wo KI drauf aufsetzt. Hat ja auch so einen Faktor 10 dahingelegt innerhalb von den letzten 10 Jahren. Also wir befinden uns daher in der Tat jetzt eher am Anfang dieser signifikanten KI-Entwicklung. Und alles deutet auch darauf hin, dass wir da jetzt mit Hochtempo uns weiter bewegen. Und das war im Prinzip wahrscheinlich das Entscheidende dieses Jahres. Dieses Jahr gab es einen exorbitanten Sprung, dass es richtig angesprungen ist. Und jetzt kann man sich ja kaum noch vorretten in den Medien. Es ist ja jeden Tag, dass man davon was hört.
Ja, absolut, du hast vollkommen recht. Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, über was für Dimensionen wir hier auch reden. Ich glaube, gerade so die Zahlen sind dann nochmal wichtig, dass man sich das auch so ein bisschen vergegenwärtigen kann, worüber wir hier eigentlich sprechen und was das für eine Bedeutung hat perspektivisch. Und auch jetzt schon, im Mittelpunkt von diesem ganzen KI-Hype stehen ja oft die glorreichen 7, wie man sie jetzt ja mittlerweile nennt, die großen Tech-Player aus den USA. In deiner Analyse plädierst du aber dafür, neben den glorreichen 7 und den großen Tech-Playern auch auf die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette im KI-Bereich zu schauen. Warum?
Ja gut, also die glorreichen 7, die kennen wir jetzt ja schon jahrelang, gibt immer andere Begriffe dafür. Und sie sind definitiv weiterhin interessant. Also das, ich will jetzt nicht sagen, jetzt das ist durch das Thema. Nein, die werden auch weiterhin natürlich eine signifikante Rolle spielen. Aber im Wachstumsbereich, und gerade das wird ja auch in der Börse honoriert, ist eigentlich der Wachstum, stellt sich natürlich schon die Frage, ob Unternehmen dieser Größenordnung über lange Zeit solcher Wachstum hinlegen können, wie jetzt die Kernbranche KI. Sie werden definitiv daran partizipieren, sondern sie spielen eine signifikant wichtige Rolle auch. Aber Spezialisten, die zu 60, 80 oder teilweise 100% voll im AI-Stream, also in der Supply Chain, der Lieferkette stecken, sind da doch vom Wachstum wahrscheinlich mindestens genauso interessant. Und das sieht man auch in der Performance. Also da waren einige Player dabei, die haben dort die gleiche und auch teilweise höhere Performance dieses Jahr hingelegt als der Kernplayer Nvidia. Die gehören ja zu den glorreichen 7 und die sind ja voll AI und auch zu Recht nachvollziehbar, wie der Kurs sich entwickelt hat. Aber in dieser Lieferkette gibt es da einige dieses Kalibers von den Wachstumsraten. Viel kleinere Unternehmen, hochspezialisiert, oft, ich sag mal, leider nicht im europäischen Raum ansässig. Ich sag mal, ein bisschen was auch in den USA, aber vor allem in Asien und da der Schwerpunkt in Taiwan, muss man sagen. China gibt es auch natürlich einiges, aber China wird ja immer ein bisschen mehr abgetrennt jetzt durch die US-Restriktionen gegenüber China und in beide Richtungen passiert da ja einiges. Die werden sich ein bisschen parallel entwickeln müssen, aber Taiwan insbesondere ist da doch aufgefallen oder herausgestochen, dass die in der AI-Lieferkette eine sehr interessante und starke Rolle spielen.
Lass uns auf Taiwan als Standort gleich nochmal zurückkommen, weil ich es wahnsinnig spannend finde, das Thema natürlich, auch aus politischer Sicht. Aber jetzt hast du darüber gesprochen, die spezialisierten kleineren Unternehmen, die enorme Wachstumsraten verzeichnen können. Lass uns doch mal genau über die Geschäftsmodelle und die eigentlich das reden, was diese Unternehmen tun. Also in welchen Bereichen entlang der Lieferkette befinden die sich eigentlich und was machen die?
Also die Lieferkette kann man immer weiter runterbrechen, die ist wirklich unglaublich detailliert dann. Ich habe da auch natürlich einen gewissen Abstraktionsgrad dann irgendwo erreicht und ich werde auch noch weiter noch tiefer reingehen dann auch, aber mal die Elemente oder Bereiche, wie ich es nachher strukturiert habe, die auf jeden Fall sehr interessant sind. Es fängt ganz vorn an, ähnlich wenn man ein Haus baut, muss man das mal planen. Bei den Chips ist es genauso, das ist der sogenannte Designbereich. Da gibt es Spezialisten, meine ohnehin gibt es auch im Chip-Design schon größere Player, da gibt es aus den USA welche, die partizipieren hier definitiv auch sehr ordentlich. Aber es gibt dann auch noch hochspezialisierte Chip-Designer, die sind viel kleiner, wie ich schon erwähnt habe, in der Tat jetzt auch alle drei, die ich im Kopf habe, in Taiwan ansässig. Und die spezialisieren sich genau auf diese AI-Chips und da auch auf die Customized AI-Chips. Das ist ja auch so ein Trend in der gesamten AI-Branche oder auch in der Chip-Branche, kann man sagen. Große Firmen, die bisher gar keine Chips hergestellt haben, wie zum Beispiel in der Amazon jetzt auch oder von den Magnificent 7 war der englische Ausdruck, stellt ja auch einer nach dem anderen eigene Chips her. Ja, das sind die Customized Chips sozusagen. Also eine Tesla, die dazugehört, eine Amazon, eine Microsoft, eine Google, die machen das jetzt alle und auch viele andere Unternehmen. Und genau diese Spezialisten Assistant, die haben ein Knowledge aufgebaut, wie man die komplexen Chip-Architekturen, wo dann ja tausende von Komponenten parallel miteinander kommunizieren im Millisekundenbereich und auch Transistoren da, wo dann Milliarden von Transistoren im Chip drin sind. Die müssen alle miteinander kommunizieren effektiv. Und dieses Design wird immer und immer komplexer. Und da gibt es Spezialisten. Also die sind auf jeden Fall sehr interessant. Dann zu dem Thema, was ich eben kurz gesagt habe, dieses Kommunizieren auf engem Raum und immer mehr auf dem gleichen Raum. Das bedeutet, da gibt es dieses Moore's Law von dem ehemaligen CEO von Intel aus den 60er Jahren, der es beobachtet hat, immer diese Verdoppelung der Leistung der Chips alle zwei Jahre, hatte auch wirklich lange, bis eigentlich jetzt in die Zeit lange reicht, aber man schafft es nicht mehr ganz durch die Transistorenverdoppelung in den Chips. Und deswegen hat man auch angefangen in der Chipindustrie in den letzten Jahren aus dem horizontalen Kommunikation, das heißt auf ein Board, wo die Sachen nebeneinander angeordnet sind, auf ein Computerboard, die Platine, jetzt in das Vertikale zu gehen. Das heißt, dass Dinge übereinander gestapelt und dann verbunden werden, dass der Kommunikationsweg kürzer ist und dadurch schneller möglich ist. Und das ist auch eine recht komplexe Technologie, die sich da entwickelt hat, oder Technologiewelt. Das nennt sich Advanced Packaging. Haben wir glücklicherweise auch in Europa einen interessanten Player, aber auch wieder Schwerpunkt Asien und vor allem Taiwan. So, jetzt haben wir mal den Entwurf, das Design, dann das Packaging als interessanten Bereich. Letztendlich habe ich auch eben erwähnt, es gibt die Boards, die Platinen, auch die. Da gibt es spezialisierte Anbieter, wo mehrere Layer übereinander auf den Boards mittlerweile auch gemacht werden. Auch wieder aus Taiwan kommend, höchste Qualität. Dann im Speicherbereich. Also es gibt ja nicht nur die Chips, die GPUs sind es ja vor allem für das parallele Berechnen. Und dann hat man eine super Performance, die Komponenten passen, Advanced Packaging ist übereinander, aber man muss auch Speicher nutzen für Zwischenspeichern von Ergebnissen etc. Der Speicher darf das nicht ausbremsen, diese Performance. Auch da gibt es sogenannte High Bandwidth Memory. Also Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, da einen hochperformanten Speicher zu entwickeln. Diesmal kommen da die Experten nicht aus Taiwan, aber auch wieder aus Asien, in dem Fall Südkorea. Was haben wir noch? Die Boards haben wir erwähnt, den Speicher, Advanced Packaging. Es muss alles miteinander verbunden werden, auch wie Server nachher untereinander kommunizieren, miteinander kommunizieren. Und das ist so, also die gesamte AI-Geschichte ist so ein bisschen auch wie das Abbilden des menschlichen Hörens mit den ganzen Synopsen. Und dass sie miteinander kommunizieren. Dieses ganze Nervennetzwerk darf natürlich auch nicht bremsend wirken. Da gibt es dann Anbieter, Spezialisten, die genau dort Komponenten anbieten, da die beste Performance erreichen. USA hat da definitiv einen sehr interessanten Player am Markt und natürlich auch wieder Taiwan. Und am Ende muss man alles zusammenpacken in einen sogenannten Server, einen AI-Server. Da kommen alle Komponenten zusammen, die Chips auf dem Board, dann mehrere Boards dann teilweise drin, also mehrere Chips auch. Und in dem Computer, also Server nennt sich das ja für Datacenter, Cooling muss gemacht werden, Power Supply, muss alles abgestimmt werden auf diese hochperformante Umgebung. Und damit man auch mal ein Gefühl bekommt, also herkömmliche Computerserver für Datacenter kosten so ungefähr gute, hochqualitativ um die $10,000, natürlich plus minus Durchschnittspreis hier. Ein AI-Server kostet über $200,000 und alle Komponenten sind dementsprechend auch hochwertig komplex und deswegen gibt es auch diese ganzen Spezialisten hier. Und irgendwer muss das auch alles zusammenpacken und sicherstellen, dass die Qualität stimmt und da kein Performanceverlust oder andere Qualitätsmängel sind. Auch die Spezialisten kommen vor allem aus Taiwan. Die haben eine Historie von über 20 Jahren da schon, sind immer weltweit die Supplier, die Lieferanten gewesen, im Computer, im Serverbereich alles zusammenzubauen. Die können skalieren, die können die Qualität liefern, die haben schon jahrelange Geschäftsbeziehungen mit diesen sogenannten Hyperscalern, also den großen Cloud-Anbietern weltweit, Microsoft, Amazon, Google etc. zugehören, etabliert und die brauchen natürlich auch Qualität und müssen nicht drauf verlassen. Und das kommt aus Taiwan, ein bisschen was aus China auch wieder mal. Und nicht ein bisschen was anteilsmäßig schon auch, aber China grenzt sich ja weiter ab. Also die größten kommen da auch aus Taiwan. Ja, das sind im Prinzip jetzt alles Bereiche, die ich da durchgegangen bin, nebst noch ein paar weiteren. Und die Performance, habe ich vorhin gesagt, gibt einige Player, die da alle dieses Jahr ordentlich gelaufen sind. Aber bei der Entwicklung, die ich da erwähnt habe, wie man KI sich vorstellt für die Zukunft, was wir vorhin angesprochen haben, Faktor 10 in den nächsten 10 Jahren über den Daumen, wird da wahrscheinlich noch einiges Interessantes möglich sein. Ja.
Also ich finde es wirklich faszinierend, weil man das erste Mal begreift, glaube ich, wenn du das jetzt so erzählst, aus was oder was eigentlich notwendig ist, damit KI Anwendung finden kann sozusagen. Also ja. Wir als Endverbraucher, wir kriegen ganz oberflächlich mit vielleicht, wie KI funktioniert. Der eine oder der andere hat sicherlich auch schon mal irgendein Large Language Model über ein Chatbot ausprobiert oder so. Aber was eigentlich alles dahinter steckt, damit das funktionieren kann, ist für mich persönlich also wahnsinnig interessant zu hören, weil man einfach unterschätzt, was da alles unter der Haube ist und wer da alles so teilnimmt an dem ganzen Prozess. Jetzt lass uns mal, weil eben gerade ja doch auch sehr deutlich geworden ist, wo schwerpunktmäßig eigentlich diese Unternehmen angesiedelt sind, nämlich in Taiwan. Lass uns doch nochmal ganz kurz über Taiwan als Produktionsstandort reden und warum ausgerechnet aus Taiwan diese ganzen hochspezialisierten Unternehmen kommen, die in dem Bereich so, ja, so stark vorne mit dabei sind. Was sind da die Gründe?
Ja, also das ist wirklich interessant mit Taiwan. Ich meine, man kennt es allgemein ja schon, IT-Geschichten oder Computersachen werden in Asien oder Taiwan produziert. Es ist jetzt nichts sowas Neues, aber wieso? Und gerade jetzt in diesem doch hochspezialisierten Bereich. Also Taiwan hat da einiges sehr richtig gemacht. Das geht zurück, habe ich gesehen, in die 60er, 70er Jahre. Parallel mehr oder weniger zu dem Zeitraum, als auch das Silicon Valley in den USA, in Kalifornien Fuß gefasst hat, hat Taiwan sich strategisch entschieden, damals recht armes Land von der Wirtschaft her, auch in diesem Technologiebereich, also damals im Halbleiterbereich, daher kam auch der Name in USA Silicon Valley, aus Chips ursprünglich Halbleiter, dort was aufzubauen, dass das eine Technologie der Zukunft ist. Und da hat die Regierung stark zu beigetragen, entsprechende Entlastungen, Steueranreize gesetzt, das Land geöffnet, Fachkräfte angeworben, gerade in diesem IT-Sektor, das jahrelang so betrieben. Man hat anfangs es geschafft, dort gerade auch so als Zulieferer, wie auch jetzt in der AI-Branche mittlerweile, aber damals schon für Elektronikkomponenten, sich da einen Namen zu machen und immer größer zu werden, bis dann ein riesen weiterer Schritt kam. Das war dann in den 80er Jahren, als dann der Gründer aus Taiwan kommend auch, der war damals CEO von Texas Instruments aus Taiwan heraus und hat natürlich sehr viel Knowledge auch aufgebaut, war auch in den USA und er hat sich damals dann entschieden, den mittlerweile größten Auftragsfertiger für die Chipbranche dort zu gründen, ja, Riesenname, und drumherum um diesen Auftragsfertiger aus Taiwan, aus Taiwan kommen übrigens 60% der Chips weltweit, hat sich natürlich noch ein Ökosystem gebildet, auch aus Ausgründungen und das ganze Knowledge, das hat sich vervielfacht, also Universitäten auch dort vor Ort. Taiwan hat sich zu einer Kultur auch entwickelt, sehr mathematisch, ingenieurlastig, IT-lastig, immer von dem Staat unterstützt. Da werden auch Gehälter bezahlt, gut, jetzt schon noch weniger im Durchschnitt als in den USA oder auch in Deutschland, aber auch für asiatische Verhältnisse eher höhere Gehälter. Teilweise verdienen auch Spezialisten in Taiwan mehr als in den USA oder Deutschland. Also es ist kein richtiges Niedriglohnland, ganz und gar nicht, aber jetzt im Durchschnitt schon noch ein bisschen günstiger dort. Es hat sich über Jahre alles dort sehr gut entwickelt. Und wird immer weiter unterstützt auch, ja. Und das ist halt eine Sache, wenn man mal Deutschland anschaut, da haben wir jetzt ja auch mit Chipfabriken ein bisschen was, AMD und Intel siedelt sich an, Tesla ist da jetzt. Wir unterstützen das auch, unsere Regierung, aber halt nicht seit 1960, 1970, sondern man kann zurückblicken, seit wann das hier ein bisschen vielleicht beginnt oder begonnen hat. Hört man auch oft in den Medien Diskussionen, Digitalisierung in Deutschland, auch wenn man zurückschaut, 2000, was da passiert ist mit dem Internet und in den USA, dieser Megaboom der Internetunternehmen. Also es ist natürlich schon schade, dass wir in Deutschland da in der Branche nicht so weit vorne mitmischen wie jetzt USA oder auch Taiwan. Was auch interessant ist bei Taiwan, habe ich auch mal ein bisschen tiefer reingeschaut dann bei meiner ganzen Analyse, Taiwan hat, oder umgekehrt, also Deutschland hat zum Beispiel ein BIP, das ist 15 Mal so groß wie Taiwan. Wir als Deutschen wissen ja alle gefühlt, wie wichtig die Automobilindustrie in Deutschland ist. Nochmal Faktor 15, der Unterschied der gesamten Wirtschaft. Und in Taiwan, der IT-Sektor ist halb so groß wie der Automobilsektor in Deutschland. Ja, bei einer Wirtschaft, die 15 Mal kleiner ist. Da kann man, glaube ich, ein Gefühl bekommen, wie groß und wichtig und signifikant der IT-Sektor, wie weit ausgebaut der in Taiwan ist. 25-30% des BIPs kommt aus dem Sektor dort. Und der Fokus ist ganz klar dort drauf. Und man weiß auch dort und steuert da ganz klar hin, das ist die Zukunftsbranche. Man ist natürlich hochzufrieden, dass man da so gut positioniert ist. Und betreibt weiterhin da große Programme, dass das alles noch größer wird und auch mit dem KI jetzt, wo man so gut positioniert ist, auch erheblich wachsen wird. Also das ist schon sehr interessant, die Location Taiwan. Wenn man jetzt nochmal vielleicht Taiwan so vergleicht, ist schon eines der großen Technologie-Hotspots weltweit. Silicon Valley ist natürlich nochmal eine Nummer größer, ist ein Faktor 10 dort von der Größe. Aber da hat sich auch ein bisschen mehr angesiedelt. Taiwan ist schon eher so der Hardware-Chip etc. Zulieferer, wie ich vorhin auch erwähnt habe, Elektronikteile, Software etc. gibt es dort auch, ja. Aber der Schwerpunkt ist dort noch ein bisschen anders. Im Silicon Valley haben sich viele Firmen angesiedelt, Startups, auch im Softwarebereich, Internetbereich etc. Tel Aviv ist in Israel sehr bekannt für sowas auch. Indien ist groß im IT-Sektor, ist auch ganz bekannt, gerade im Softwarebereich. Ja, Europa muss man schauen. London gibt es ein bisschen was, aber ist nicht vergleichbar. Ja, oder wir haben halt in München und auch Berlin ein bisschen Startups auch angekurbelt in den letzten Jahren, glücklicherweise, aber trotzdem, das sind ganz andere Dimensionen, von denen wir hier sprechen.
Ja, ich finde es beeindruckend zu sehen, was eigentlich möglich ist, wenn so eine konsequente Strategie verfolgt und umgesetzt wird über wirklich Dekaden hinweg. Also was dann am Ende, was man eigentlich auch erreichen kann als Volkswirtschaft, das ist schon wirklich beeindruckend. Mhm. Aber das heißt natürlich auch, es ist alles kein Zufall, sondern mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, mit sehr, sehr viel Planung und mit einer sehr konkreten Idee, wie man das Ganze auch umsetzen will.
Ja.
Jetzt sind wir schon eigentlich fast am Ende. Ich habe aber jetzt zum Schluss noch die Frage, die ich auch deinen Kollegen immer stell. Mhm. Stell dir vor, ich bin ein Anleger und bin interessiert daran, im KI-Bereich zu investieren. Wie würdest du für die kommenden Monate meine Chancen und Risiken bei Investments im KI-Bereich zusammenfassen?
Also Monate ist natürlich immer sehr kurzfristig. Also das wissen wir auch alle. Das wissen wir alle auch gar nicht, was da passiert. Klar, wir haben jetzt diese Geschichte, Tech ist gut gelaufen dieses Jahr. Letztes Jahr ist eine Katastrophe gewesen. Dann gab es jetzt eine kleine Korrekturphase im Herbst, auch sehr typisch zeitlich, passt da auch wieder. Da habe ich die Analyse hier gerade rausgegeben, auch zu diesen ganzen KI-Unternehmen. Ich denke, das passt da auch sehr gut. Allein von dem Saisonrhythmus her kann man da natürlich jetzt schon hoffen, dass da wieder die guten Monate vor uns stehen. Aber die Zinsgeschichte, wissen wir auch alles, ist natürlich auch ein Damoklesschwert oben drüber. Rezessionsdiskussionen auch dauernd, also das ist auch nichts Neues. Deswegen Monate prognostizieren können wir nicht machen. Was man sagen kann hier, KI ist eine Riesengeschichte, eine Riesenchance, wie ich vorhin gesagt habe, für die nächsten 10 Jahre. Davon kann man schon grob ausgehen. Das kann natürlich noch länger dauern, ohne Frage, weil es ja immer sich weiterentwickelt auch. Es hat Feuer gefangen dieses Jahr. Ein paar Sachen sind vielleicht auch ein bisschen schnell, ein bisschen weit hochgelaufen. Die korrigieren teilweise hier und dort. Dann würde ich eher da empfehlen, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat. Leider darf ich ja die ganz kleinen Spezialistenunternehmen jetzt nicht hier erwähnen, aber wenn man da selber mal ein bisschen analysiert in die Bereiche, die ich erwähnt habe und da fündig wird, ein bisschen die Kurse anschauen, die korrigieren dann auch mal ganz schnell im zweistelligen Prozentbereich und dann vielleicht mal so eine Lücke nutzen, so einen Rücksetzer, um sich so ein KI-Basket so aufzubauen. So würde ich vorgehen. Die großen Player von den glorreichen 7, da haben wahrscheinlich die meisten Anleger schon ein bisschen was drin. Die würde ich auch definitiv weiter hier sehen, aber zusätzlich würde ich es durch solch interessante Spezialisten anreichern. Chancen sind super, Risiko ist natürlich, je spezialisierter und kleiner man geht, logischerweise auch, Risiko schlägt in beide Richtungen aus, also Chance und Risiko, Chance ist hoch, Risiko ist auch hoch, also als ganz sichere Anlage kann man das natürlich auch nicht bezeichnen, die Schwankungen muss man schon aussitzen können, ja, also da sind Schwankungen im auch etwas mittleren, höheren, zweistelligen Prozentbereich nicht unnormal bei solchen Werten. Das sollte man sich natürlich auch ganz klar sein.
Ja, das bekannte There is no free lunch. Ja, ja. Also Risiko muss man immer in Kauf nehmen, ja, wenn man die Chance auf Rendite möchte. Das, ja, gehört mit dazu am Kapitalmarkt. Mike, ich sage vielen Dank für die super spannenden Ausführungen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch tiefer eintauchen möchten und mehr über die Lieferketten und Nischen im KI-Bereich erfahren, dann habe ich zum Abschluss noch eine Empfehlung für Sie. Und zwar den aktuellen Sektorreport von unserem Podcast-Gast Mike Klöckner. Diesen können Sie kostenlos auf unserer Website lesen. Sie finden ihn unter solidwest.de/blog und als Link in den Shownotes. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Rechtliche Hinweise. Marketinganzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis: Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.